Und aus einem ganz pragmatischen Grund, sagt, ich kann die Komplexität nicht alleine erkennen. Ich weiß nicht, wo das eigentliche Problem liegt, warum wir in der Veränderung nicht weiterkommen oder warum wir am Markt irgendwie stillstehen. Ich sehe das Problem nicht, wenn ich nicht mich der Kollegen und Kolleginnen bediene oder es mit ihnen gemeinsam löse. Und das ist schon eine Haltungsfrage. Es ist jetzt nicht allein getan, dass ich irgendwie Rundschreiben oder Großgruppen oder so irgendwelche Events veranstalte, sondern muss ja einen ehrlichen Dialog eingehen. Es wird ja sehr schnell gespürt, wenn da gelogen wird von uns.
Dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitas und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitas und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, hallo. Heute begrüße ich dich zu einem Summer Special aus einem Sommer, der nicht wirklich ein toller Sommer ist. Und so ist auch unsere Episode entstanden. Ich sage heute Hallo zu Thomas Lenz, einem ganz lieben Freund und auch Beraterkollegen von mir. Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Genau. Entstanden ist die Idee am letzten Sonntag, einem verregneten Brunch auf eurer Terrasse. Ich habe dir gerade ein paar Bücher zurückgebracht, die ich mir vor ganz, ganz vielen Jahren bei dir ausgeliehen habe. Und wir haben uns überlegt, lass uns doch mal wieder was gemeinsam machen. Wo steht denn jeder von uns heute gerade im Thema Leadership? Wo sind wir unterwegs? In welchen Projekten? Und wir haben uns dann tatsächlich gesagt, also zu dem Titel in unserem Podcast Love to Lead, machen wir uns doch mal Gedanken darüber. Projekte killen Veränderung, richtige Führung im Change. Das ist heute mal unser provokativer Titel. Und lass uns da mal das von der einen oder anderen Seite beleuchten. Ja, Thomas, wenn ich auf dein LinkedIn-Profil schaue, dann sehe ich einen breiten Fächer an Kompetenzen, Erfahrungen. Du bist Organisationsberater, Soziologe, Projektmanager, Coach und Humanist. Man nennt dich, das war mir völlig neu, das Schweizer Taschenmesser im Change Management. Und nicht, weil du alles kannst, aber weil du zwischen den Disziplinen, Methoden und Kulturen fluide navigierst. Du hast in Konzernen und KMUs, in der Verwaltung, im Sozialbereich, in Krisen und in Aufbrüchen mitgewirkt. Dein Anspruch ist es, Veränderungen zu denken und zu gestalten, jenseits von Moden und Buzzwords. Und damit es funktioniert, muss man oft verschlungene Pfade erkunden. Und ja, vielleicht sagst du uns nochmal, habe ich noch irgendwas vergessen? Du machst auch gerade etwas ganz Neues, ein Change-Labor mit einer neuen Kooperation. Und habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, das hättest du vergessen, aber absichtlich, damit ich was erzählen kann, ist ja nett. Ja, also ich würde sagen, es war eine natürliche Entwicklung, dass es mich jetzt auch wieder zum Jungunternehmer gebracht hat. Also wir haben eine neue Organisation in Richtung Change Management gegründet, die sich jetzt mal vorrangig mit dem Thema Ausbildung von Change-Managerinnen beschäftigt. Da sind wir zu dritt, also ein eher kleines Unternehmen, ein Startup, entsprechend chaotisch ist das. Und unser erstes Produkt ist ein sehr großer Lehrgang, der schon fast in Richtung Berufsausbildung geht. Also es geht uns auch sehr stark darum, diese Rolle Change-Management zu professionalisieren. Und das machen wir jetzt seit 2 Jahren. Und läuft sehr, wie in einem Startup, ja, sehr chaotisch, aber auch sehr lustig. Wir machen so unsere Schritte.
Ja, sehr toll. Sag mal, Thomas, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen über die Vorstellung hinaus, was sind denn so die 3 Meilensteine oder die 3 Eckpunkte in deinem Leben, die dich hierher gebracht haben, wo du heute bist? Also du bist ja für mich derjenige gewesen, der erstmal den Weg gezeigt hat, was ist überhaupt Coaching, was ist Organisationsentwicklung, Organisationsberatung. Da warst du ja schon erfahren, als ich vor fast 25 Jahren erstmal meine Schritte dahin gesetzt habe. Was sind so 3 Meilensteine für dich? Also, du weißt ja, wie begeistert ich von Learning Journeys bin. Und genau deshalb habe ich jetzt etwas ganz richtig Schönes für dich. Am 25. und 26. September gibt es einen Workshop an der FH Kärnten in Villach gemeinsam mit Dr. Ursula Liebhardt. Und der richtet sich an alle, die Corporate Learning wirklich aktiv gestalten wollen. Personalentwicklerin, Learning und Development verantwortliche Trainerin, ja, alle, die sagen, wir wollen Lernen in unserer Organisation auf ein neues Level bringen. Wir zeigen dir, wie du Learning Circles strategisch mit Unternehmenszielen verbindest, wie du sie so designst, dass sie wirklich zu deiner Zielgruppe passen und natürlich auch, wie du diese Lernreisen wirksam begleitest. Das Ganze ist super praxisnah mit Tools, Leitfäden und Methoden, die du direkt anwenden kannst. Und ein kleiner Bonus, du bekommst das Fachbuch Die Kraft der Learning Circles direkt dazu. Ich sag's dir ganz ehrlich, gerade jetzt, wo Budgets kleiner werden und die Frage Make or Buy immer lauter wird, ist das eine echte Chance, Lernen nachhaltig selbst in die Hand zu nehmen. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, dabei zu sein, melde dich bis zum 10. September an. Schick mir gerne über LinkedIn dein Interesse, deine Anmeldung und wir organisieren alles. Ich freue mich riesig, wenn wir uns dort sehen und gemeinsam an der Zukunft von Lernen in Organisationen arbeiten. Was sind so 3 Meilensteine für dich?
Ja. Naja, ein Meilenstein war schon in irgendeiner Weise das Studium, obwohl ich das damals gar nicht so als wichtigen Eckpunkt gesehen habe. Ich habe Soziologie studiert, ein Grundstudium. Und das war aber eher so ein Studium, wo man sagt, wenn man nichts anderes weiß, ja, dann halt Soziologie, das klingt irgendwie recht nett. Hatte aber damals schon das Thema Organisationssoziologie, weil das noch am interessantesten war damals. Hab's aber damals nicht richtig einschätzen können. Das war aus heutiger Sicht schon ein wichtiger Meilenstein, weil ich dadurch dann eigentlich recht schnell in Organisationsprojekte auch gekommen bin. Also ich habe dann sehr schnell den Weg nicht in die Forschung, sondern gleich in die Wirtschaft gefunden. Und dort zuerst in das Thema Projektmanagement. Das war vielleicht so ein zweiter wichtiger Meilenstein, weil mich Projekt eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich bin zertifiziert. Ich bin fast überall in den Organisationen, die ich hineingehe, gleich der Projektonkel. Mir werden Projekte umgehängt. Und ich habe versucht, auch das Thema Projektmanagement für mich zu professionalisieren. Das heißt, auch da in die Tiefe zu gehen mit Methoden. Man arbeitet auch mit einer ausgesprochenen Projektorganisation, Projektmanagement, Beratungsfirma zusammen. Also, und das ist ja doch eher so diese Hardcore- und Strukturseite in der Beratung. Ja, das war wahrscheinlich so der zweite Meilenstein. Und der dritte Meilenstein war aber dann der Weg wieder zurück in das Change Management. Das war, ich würde so sagen, aus Großprojekten in die Organisationsentwicklung zu kommen. Also das waren ja auch unsere ersten gemeinsamen Projekte. Das war ja so eine Mischung auch zwischen Business Cases eigentlich auszumoderieren, eine Unternehmung wieder ins richtige Fahrwasser zu bringen, sehr viel strukturelle Arbeit, aber eben auch die Leute ins Boot zu holen, das langfristig auszurichten, und das war dann schon eher Organisationsentwicklung. Aber diese zwei Schienen, also Projekt und Organisationsentwicklung und dazwischen Change Management zu betreiben, naja, das ist mir schon geblieben. Also das wäre vielleicht so der dritte Meilenstein gewesen, also wieder zurück von diesen Hardcore-Projekten in dieses eher weiche, nicht ganz eingrenzbare Change Management zu gehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wechsle ich zwischen diesen drei Begriffen immer wieder auch nochmal. Also Projekt, Change, Soziologie, also sehr viel mit dem Umfeld, mit den Menschen, mit der Struktur, aber auch mit der Wirkweise zu tun. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Schweizer Taschenmesser, weil gesagt, irgendwie ist man da fast gezwungen, immer wieder mal hin und her zu wechseln. Und manchmal ist es schwierig, manchmal hilft es aber auch, wenn man sehr viele Perspektiven in so ein Projekt noch einbringen kann.
Das ist auch ein Projekt, das wir schon besser wissen. Genau, was wir auch im Schweizer Taschenmesser wissen,
ja, ist schwierig,
man kann
ja.
nie alle Funktionen gleichzeitig bedienen. Das heißt, es gibt schon immer wieder so die Auswahl, bin ich jetzt hier, bin ich da, bringe ich Synergien zusammen, aber nicht alles gleichzeitig. Mhm. Und manchmal vermischen wir das auch, also jetzt nicht beim Taschenmesser, aber doch sehr wohl in dem Thema, was ist Change, was ist Transformation, mhm, kann man das überhaupt als Projekt führen? Und da sind wir bei dem Thema Führung. Aber wir hatten ja im Vorfeld noch uns überlegt, was verstehen wir eigentlich unter Führung? Oder hat sich in den letzten 20 oder 30 Jahren, das ist ja das, wo wir bei den Weg gehen, hat sich da etwas verändern? Und wenn du jetzt zum Beispiel an Projektleitungen denkst, die du ja teilweise auch in der Rolle innehattest oder aber auch als Begleiter und Berater, was hat sich denn da verändert? Oder hat sich gar nichts verändert?
Meine ganz persönliche Meinung ist, dass sich an der Grundaufgabe sehr wenig verändert hat. Also es kommt ein bisschen darauf an, auch in welcher Hierarchieebene man steht, aber so, wenn man so vom Top-Management spricht, meiner Meinung nach hat sich darunter der Zweck nicht ganz stark verändert. Wenn ich im Top-Management sitze, auf C-Level, dann ist meine Aufgabenstellung die Weiterführung, das Überleben, Weiterführung, ökonomisches Entwickeln der Organisation, sehr kennzahlgetrieben, je nach den Eigentümerstrukturen. Ich glaube, kann sich auch grundsätzlich gar nichts ändern. Der Weg dorthin, da hat sich schon dramatisch was verändert. Und das hat ganz viel mit der Grundhaltung auch zu tun, auch wie man über den Umgang mit Menschen, auch das Führen mit Menschen denkt, das hat sich schon dramatisch verändert. Wir reden da jetzt von einem Zeitraum, als wir damals gemeinsam unsere Projekte gemacht haben, da warst ja du, wenn ich mich richtig erinnere, externe Vertriebsleiterin, ja. Das heißt, du warst da mittendrin im Kampf, ja. Ich war ja da so eher nur so von der Beratungsseite dabei. Und da war schon richtig hardcore, muss ich sagen. Kennzahlen getrieben, es war so kurzfristig schnell Erfolg auch auf die Beine zu stellen. Ich glaube, dass das heute so nicht mehr geht. Also erstens, weil sich das Umfeld dramatisch verändert hat. Es ist wesentlich komplexer, also weiß nicht, wie du das siehst, aber damals war nicht leicht, es waren schon schwierige Projekte, weil die Rahmenbedingungen schwierig waren. Aber es war ein klares Ziel. Man hat sein Maßnahmenpaket gehabt, das konnte man abarbeiten. Ja, es gab schon Schwierigkeiten, politische Themen etc. Aber irgendwie war es ganz gut nachvollziehbar, oder? Und ja.
Ja, ich kenne es natürlich auch bei meinen Kunden. Das war dann wirklich häufig so, du hattest ein 2-3-Jahres-Projekt im Automotive-Bereich und dann kam der SOP, Start of Production, und dann wusste man, dass man in diesen großen Projekten auf jeden Fall nochmal nachjustieren musste. Also das war sowohl in Time wie aber auch in Qualität. Da hatte sich in dieser langen Projektzeit hatte sich natürlich das eine oder andere an den Herausforderungen geändert. Und ich glaube, das sehen wir heute anders, einfach weil, du hast das gerade gesagt, weil wir heute sehr viel komplexer, also wir reden ja über VUCA, ne? Also VUCA heißt, wir sind volatil, wir sind in Unsicherheiten unterwegs, wir sind komplex und haben also diese Mehrdeutigkeit auch, ne? Und das sind so Dinge, wo ich glaube, dass wir heute auch anders Projekte angehen müssen. Oder?
Ja, VUCA ist ein lustiges Beispiel. Wir haben Jahrzehnte haben wir gesagt, ja, VUCA, das kommt mal oder das wird auf uns zukommen. Und dann das erste Mal, glaube ich, wo VUCA wirklich da war dann in der Pandemie. Weil da war es dann plötzlich wirklich volatil und unklar, ja, und komplex. Und die Unternehmen haben also plötzlich nicht mehr gewusst, wie sie ihre Produkte verkaufen können und so weiter. Also da war plötzlich mal VUCA echt. Ja. Nur das, was man vorher philosophiert hat, viele Jahre eigentlich nur. Und seither hat sich es aber meiner Meinung nach nicht gebessert mehr. Also es ist nicht mehr entspannter geworden. Es ist nicht mehr klarer geworden. Mhm. Und ich glaube, dieses Rad dreht sich immer schneller und schneller. Also die Komplexität und Unklarheit. Und das verändert Führung schon dramatisch, weil diese Grundaufgabe, die ja gleich bleibt, nämlich ökonomisches Überleben und auch Effizienz, nämlich im Sinne einer Kennzahl zu erreichen, ökonomisches Prinzip, das ist halt jetzt nicht mehr so leicht. Also effizient zu sein in einer Zeit, wo ich gar kein Personal mehr finde oder wo mir die Kunden wegbrechen, weiß gar nicht warum, oder plötzlich ein Technologiesprung da ist, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja. Da noch effizient zu sein. Ja, man spricht ja auch von einer Führungsillusion oder Steuerungsillusion. Also ich drehe dann an irgendwelchen Rädchen als Führungskraft, aber auf der anderen Seite bewegt sich gar nicht Und das ist schwierig. Also ich glaube, das verändert auch oder muss sich auch natürlich auch niederschlagen in der Art und Weise, wie man führt. Also diese zunehmende Komplexität, man weiß nicht mehr, wo die nächste, um welches Eck die nächste Veränderung herkommt und wie man darauf reagieren soll. Und das bringt natürlich wahnsinnig viel Unsicherheit auch direkt in die Führungsebene. Und dann kommt noch alles Soziale auch noch dazu. Also da haben wir jetzt auch überhaupt nicht über Gen Z und solche Themen geredet und die neuen Arbeitsgenerationen, Arbeitswelten. Das kommt dann noch einmal on top oder auf die Basic hinein. Ne? Aber allein das ist schon.
Ja, das ist ja das, was wir im Vorfeld auch gesagt haben. Ne? Wir haben ja gesagt, da haben wir halt die New Generations und wir haben halt New Work und wir können nicht mehr so führen wie früher. Also Demand und Control ist ja völlig überholt. Das, ich kann gerade noch über Kennzahlen und vielleicht da nochmal etwas ausrichten und Bonis draufsetzen und. Aber im Großen und Ganzen, es ist sehr viel schwieriger geworden. Das heißt, sehr viel herausfordernder. Und da stehen wir mit der Führung und der Podcast heißt ja Love to Lead. Und ich sehe immer häufiger und habe es gestern Abend noch im Abendessen bei Freunden gehört, die haben dann auch gesagt, ganz ehrlich, ich würde nie wieder in eine Leitungsfunktion. Ja. Ich glaube, du hattest vorher auch noch gesagt, wie sollte man denn überhaupt dahin kommen, dass man dann die Projekte abwickeln kann. Ne? Ja. Wir sprachen dann über Lernkurven und vielleicht eine neue Haltung als Führungskraft.
Naja. Ich glaube, also eine Methode, die da wirklich helfen kann, ist, also erstens es schlichtweg mal zu akzeptieren, dass es jetzt so ist. Also ich kenne genug Führungskräfte, die sagen noch immer so in ihrem alten Denken drin ist und ich kann mit einem Prozessoptimierung, da kann ich die Effizienz wiederherstellen und ich muss das also nur den Schalter umlegen. Da wird schlichtweg nicht akzeptiert, dass das nicht mehr so funktioniert. Das ist schon einmal im Kopf mal ein großer Schritt. Ich akzeptiere, dass es halt nicht mehr so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Zweiter Schritt ist, darüber sprechen zu können. Also oft fehlt uns ja auch die Begrifflichkeit dafür. Wir haben, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ist das ein Generationenthema, das wir haben, oder ist das, dass wir schlichtweg mit unseren Produkten nicht mehr attraktiv genug am Markt sind? Worüber sprechen wir? Oder worin besteht auch die Komplexität? Was sind denn diese vielen Musikständchen der Komplexität? Also schlichtweg es irgendwie diskutierbar zu machen oder auch besprechbar zu machen.
Ja.
Und dann, wir haben im Change Labor so eine Methodik entwickelt, die uns ganz gut weiterhilft, auch mit Führungskräften, so eine Art Schiebereglersystem, nämlich klarzumachen, dass man sich hier in mehreren Spannungsfeldern bewegt. Also beispielsweise genau dieses Thema kann ich top-down durchregieren. Oder muss ich das aufgrund der Komplexität mit meinem Team vielleicht auch ganz bis hinunter zum Shopfloor mit ganz starker Partizipation das Problem lösen, weil ich allein das erkenne, was da das Thema ist. Und bilde mir aber ein, ich kann top-down eine Lösung durchdeklinieren. Das funktioniert natürlich nicht. Also diese Idee, wie viel top-down, wie viel Hierarchie, auch um mit dem Thema auch zu diskutieren, wie viel Hierarchie braucht es jetzt? Oder wo schiebe ich den Schieberegler hin? Braucht es jetzt doch mehr in Richtung, muss ich halt mehr Leute einbinden, mehr verantworten und delegieren? Darüber reden wir in der Führungsausbildung ja schon seit Jahren. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass das gar nicht so angekommen ist. Also dass im Grunde des Herzens gerade C-Level-Manager gesagt haben, ich bin noch immer der Hero. Und was ich sage, ist Gesetz. Aber ich glaube, nur die wenigsten haben kapiert, dass das eine Entscheidung ist, die ich treffen muss als Führungskraft. Klar, wir wissen alle, es braucht die Klarheit in der Führung. Also es hat völlige Berechtigung top-down, Klarheit. Und gerade in der Veränderung ist ganz wichtig, dass die Führungskraft sagt, wie strategisch, in welche Richtung, welche Vision wir verfolgen. Aber die Umsetzung, kein Manager weiß, wie es konkret umgesetzt wird. Und wenn da die Leute sagen, du, wenn du uns nicht fragst, von mir erfährst du das nicht, dann bin ich erschossen als Führungskraft. Nicht? Und das muss ich aktiv mir klar machen, das ist ein Spannungsfeld. Ich muss aktiv beschließen, dieses Problem der Veränderung können wir nur gemeinsam lösen. Und ich muss mich da entsprechend zurücknehmen, in der Kommunikation mich umstellen. Ja, und diese Spannungsfelder, da gibt es halt recht viele auch. Und das, ich glaube, darin besteht auch die Komplexität, dass man sagt, jetzt habe ich eh schon ein Spannungsfeld gelöst, das mit der Hierarchie, ich mache ganz viel Partizipation. Jetzt haben wir aber plötzlich irgendwie ein technologisches Spannungsfeld, dass unsere Systeme veraltet sind, wir da investieren müssen, müssen wir auch wieder Entscheidungen treffen. Mhm. Also wir kommen so, wenn wir Beratungs- und Veränderungsthemen haben und darüber diskutieren, also auf 10, 12 solcher Spannungsfelder, wo man sagt, mhm, da müssen wir einen Weg durchfinden. Ja. Ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Mischpult bei Tonaufnahmen, wo man so 100 Schieberegler hat und man muss irgendeine Einstellung finden, wenn es so technisch funktionieren würde.
Genau, wir machen ja auch die Erfahrung. Ich habe mit einer Kollegin gemeinsam das Shared Leadership, die Methode entwickelt.
Ja.
Und zwar ist da ein Spannungsfeld, wie gehen wir denn auf unserer eigenen Ebene miteinander um? Wie tauschen wir uns da aus? Wie unterstützen wir uns? Ja. Wie machen wir transparent, sodass nicht jeder sozusagen wiederum top-down in seinem Bereich verantwortlich ist und dann vielleicht noch Konkurrenz und Wettbewerb mit dem anderen aufbaut? Oder zu sagen, naja gut, ich kenne das ja aus dem Vertrieb, wir sind näher am Kunden, näher am Markt, also sind wir doch die Wichtigeren. Es geht natürlich, der Vertrieb kann nicht ohne Qualität, der kann nicht ohne Finanz, der kann nicht ohne da wirklich zu sagen, hey, wir sind Shared Leadership. Das heißt, wir brauchen diesen Shift, wirklich diesen Blick darauf zu setzen, dass wir, also auch auf der Ebene, mit den anderen arbeiten und nicht als den einzelnen Helden da uns als einzelnen Helden oder Heldin sich uns positionieren. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Umdenken und das, was du auch sagst, eine andere Haltung, dass eher dieses Wir, egal ob es jetzt auf derselben Ebene oder top-down oder aber auch mit Kunden, also auch das ist ja die Projektarbeit, sehr viel mehr den Kunden einzuziehen, auch das ist Führung.
Ja, ja. Und aus einem ganz pragmatischen Grund, sagt, ich kann die Komplexität nicht alleine erkennen. Mhm. Ich weiß nicht, wo das eigentliche Problem liegt, warum wir in der Veränderung nicht weiterkommen oder warum wir am Markt irgendwie stillstehen. Mhm. Ich sehe das Problem nicht, wenn ich nicht mich da der Kollegen und Kolleginnen bediene oder es mit ihnen gemeinsam löse. Mhm. Und das ist schon eine Haltungsfrage, weil es ist jetzt nicht allein getan, dass ich irgendwie Rundschreiben oder Großgruppen oder so irgendwelche Events veranstalte, sondern muss ja einen ehrlichen Dialog eingehen. Es wird ja sehr schnell gespürt, wenn da gelogen wird von der Führungsseite, gesagt, wenn es nicht ernst gemeint ist. Würde ja jeder sagen, so, entweder du willst, dass wir mitmachen, dann musst du ehrlich mit uns reden, uns auch beteiligen, was auch immer, aber nur so. Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das schon noch eine der Entwicklungen, mit denen man dann zusätzlich zu tun hat. Die Leute lassen sich sowas nicht mehr gefallen. Gerade so in unseren Breitengraden, das ist wahrscheinlich vorbei. Das muss
genau, du hast es auch gesagt, in der Vorbereitung, die Selbstherrlichkeit, ade. Hm?
Ja.
Genau. Ja. Aber kannst du uns mal ein Beispiel aus deinem Kundenportfolio nennen, wie ihr das dann macht?
Naja, wir haben einen ganz aktuellen Fall, wo wir jetzt, wie gesagt, wir heute Vormittag eigentlich einen Workshop gehabt mit einem Kunden, wo die Eigentümer verkauft haben. Mhm. Das ist baunahe Branche, die so ein Spezialunternehmen an einen großen Konzern verkauft haben, aber die zwei Eigentümer waren noch als Geschäftsführer drinnen. Und es gab eine Regelung oder eine Vereinbarung, dass die in 2 Jahren aus der Organisation rausgehen. Mhm. Und zwar ein sehr gut gehendes Geschäft. Ja. Und unser Projekt ist dort, da sozusagen diese nächste Management-Ebene nachzuziehen und in die Führung hineinzuholen. Also es ist tatsächlich ein Shift of Leadership. Und die zwei haben dann gesagt, ja, das müsste jetzt eigentlich alles gut laufen. Und wir ziehen uns jetzt langsam zurück, beziehungsweise inoffiziell. Sie haben sich inoffiziell zurückgezogen, gesagt, naja, es ist ein bisschen schwierig, das müssen jetzt die dort lösen. Mhm. Und dabei war man noch, eigentlich ist man noch mitten in dieser sehr, sehr schwierigen Transformation, weil das mit dem neuen Eigentümer nicht gut funktioniert. Da gibt es unterschiedliche Erwartungshaltungen. Und die zwei Geschäftsführer haben gesagt, ja, ich bin eh nächstes Jahr weg, das muss halt irgendwer anderer lösen. Aber diese 2 Jahre sind jetzt auch brandgefährlich, ob es die Organisation überhaupt noch gibt. Mhm. Wenn die jetzt nicht die Verantwortung wahrnehmen. Aber für die halt genau in diesen Spannungsfeldern, wenn ich mich nicht zurückziehe, dann kommt die nächste Generation nicht nach. Weil dann sagen die zu Recht, naja, die haben, das ist noch unsere, so diese Elterngeneration und die wollen ja eh nicht raus. Mhm. Das heißt, das war so ein Spannungsfeld zwischen wie sehr nehme ich mich raus, damit die anderen nachkommen und wie sehr übernehme ich noch Verantwortung und löse noch die Probleme, die da sind. Das war so unklar. Und unser Impuls war dort einfach auch wirklich einmal eine Zeit lang zuzusehen und zu sehen, was bewirkt es.
Ja.
Man kann als Berater hat man sehr wenig Interventionsmöglichkeiten. Und die eigentlich hilfreiche Intervention dort war tatsächlich mit den zwei Geschäftsführern ein Vier-Augen- oder Vier-Personen-Acht-Augen-Coaching. Wir haben das zu zweit gemacht. Das ist ein bisschen so eine Paarbildung auch gab, einzugehen und das, denen eindringlich klarzumachen, welche Verantwortung sie jetzt in dieser Transformationsphase noch haben, in der Transformationsphase, also in den nächsten 2 Jahren. Wie sollen sie sich als Führungskraft jetzt aufstellen, auch, aber auch in Wahrheit ihren Abgang auch gestalten, also das Herunterfahren. Mhm. Und das ist jetzt, sollte nicht zufällig passieren. War ganz wichtig, da auch über die eigene Rolle zu diskutieren, wie sehr sie auch Vertrauen aufbauen zur nächsten Generation, auch persönliche Konflikte, die es da an dort gab, vernünftig zu lösen. Das hat in deren Kopf auch sehr viel an Veränderung auch gebracht. Also wie muss ich mich verhalten als Top-Führungskraft auch? Ja. Eigentlich war das die Intervention, die funktioniert hat, ein ehrliches Gespräch zu führen. Und ich kann mich erinnern, musste man Dinge ansprechen, die sehr, sehr heikel, sehr persönlich waren auch. Ich glaube, das kann man dann im Endeffekt auch nur als Berater, Beraterin machen, wenn man sich halt dann Dinge auch erlauben kann. Etwas, was die Controllerin dort nicht sagen kann. Gesagt, die ist noch immer abhängig. Ja, das sagt niemand. Ja. Aber wir konnten denen sagen.
Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, das beschreibbar zu machen, ne, und diskutierbar zu machen. Also wirklich dann auch aus unserer Metaebene oder aber auch aus der Beobachtung von der Seite wirklich dann Dinge zu erkennen, wahrzunehmen. Und dann aber die Erlaubnis zu bekommen, dürfen wir euch den Spiegel vorhalten. Ne? Also dürfen wir jetzt einfach mal sagen, das was ist, ja, ohne es zu beschönigen und ohne euch damit jetzt verletzen zu wollen, sondern einfach im Sinne von, lass uns hier einen guten Fortgang entwickeln und herausfinden.
Ja. Und weil ihr dein Podcast auch Freude am Führen suggeriert. Ich glaube, das war dann dort auch der Augenblick, als die dann wieder Spaß daran hatten. Also wie ihnen klar war, sie müssen, trotz dieser wirklich, wirklich schwierigen Situation, muss man wirklich zugestehen, dass das gar nicht einfach war. Und ich hätte auch Angst, selber in so eine Situation zu kommen. Trotzdem dann wieder selbstwirksam und handlungsfähig zu werden. Ich glaube, da hat es ihnen wieder Spaß gemacht. Also hat man ihn auch körperlich angesehen. Das ist eine sehr bedrückende Situation. Und dann irgendwann haben sie wieder durchatmen können. Mhm.
Ja, und es gibt auch wieder Energie und Kraft und Orientierung für die Mitarbeitenden. Weil wenn die nicht wissen, wer ist jetzt mein Ansprechpartner, was machen die vorherigen Chefs noch? Ach, die sind noch da, manchmal sind sie da. Ja, also wirklich diese Klarheit und das, was Vorgesetzte und Führungskräfte haben, wirklich diese Vorbildfunktion und Orientierung und Klarheit zu schaffen, damit die anderen halt gut performen können, ne?
Ja. Und methodisch muss man sagen, dass diese Schieberegler-Metapher dort sehr gut funktioniert hat. Und wir haben dort anhand dieser Metapher dann die Probleme diskutiert. Und wir sind dort auf 6, 7 dieser Spannungsfelder gekommen. Also es ging auch um grundsätzlich strategische Ausrichtung, um Top-Down oder Bottom-Up, auch welche technologische Entwicklung gegangen werden muss, KI-Einsatz und solche Sachen. Mhm. Und da mussten sie schlichtweg Entscheidungen treffen, bis ins Persönliche. Mit welchen Leuten können sie, mit welchen können sie nicht? Und wie gehen sie mit jemandem um, mit dem sie überhaupt nicht umgehen können, aber müssen?
Wir hatten ja im Vorfeld diskutiert, macht da so ein systemischer Blick auf mein eigenes System die Erfahrung dazu? Und vielleicht so ein kleines theoretisches Wissen, macht es da Sinn? Weil ich denke, einfach zu wissen, ja, ihr wart die oder ihr seid die Eigentümer, ihr habt es verkauft, da gibt es jetzt einen Eigentümerwechsel. Also auch das sind ja ganz gewichtige Rollen. Und wenn sich da etwas verändert, das zu verstehen, also auch als diejenigen, die rausgehen. Und was, wenn wir sagen, ja, die sollten so ein Verständnis aufbauen, was sollten sie denn wissen über dieses System oder was du nennst, auch da sind Mischpulte, das spielt das eine ineinander mit dem anderen.
Ja, ich habe da vollen Respekt, also höchste Bewunderung auch, wie die das hinbekommen haben. Also wenn du so vor den Trümmern praktisch der Existenz potenziell stehst, Er sagt, beziehungsweise auch vor der Geschichte deines eigenen Unternehmens.
Mhm.
Und da noch cool zu bleiben, also das war schon ein richtig spannender Fall auch, oder ist eigentlich noch, Gott sei Dank, also es ist noch nicht zu Ende der Film. Aber das, ich habe da wirklich ganz hohen Respekt, wie die das hinbekommen. Und dann muss ich wirklich sagen, das ist wirklich schwierig. Das ist eine ganz schwierige menschliche Situation auch.
Ja, sehr spannend. Du, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, was glaubst du denn, was so die Herausforderungen, also mit all deiner Erfahrung und mit dem, wo wir heute stehen, was sind denn so die Herausforderungen für die Führung, aber auch für die Organisationen, ja, für die Zukunft? Also wenn wir jetzt sagen, also wie gesagt, wir hatten gesagt, Projekte killen Veränderungen, damit sie das nicht tun. Ja? Also vielleicht, wir haben ja dann irgendwann gesagt, das ist eine Transformation, weil eine Transformation hat die Veränderung in sich. Aber wenn wir noch überlegen, was sind denn so die Herausforderungen der Zukunft?
Naja, also ich glaube, dass dieser Effekt, den wir da jetzt beschrieben haben mit Projekte killen, Veränderung, ist ja so die Idee, dass dieses Top-Down-Denken oder Planungsdenken eigentlich eine Illusion ist. Und wenn man so herangeht, man überhaupt nicht weiterkommt. Dass dieser Projektansatz, das Planbaren, ich glaube, dass der eher kontraproduktiv ist. Und das glaube ich, dass sich noch potenzieren wird in Zukunft. Also ich glaube, dass es noch komplexer wird, dass so und dass mehr und mehr Außenthemen hereinspielen werden. Also so, dass man sagt, die Organisation kann für sich ihr eigenes Süppchen kochen. Ist es ja jetzt eh auch schon gar nicht, aber das wird noch wesentlich mehr mit. Ich glaube, dass die großen Metathemen noch dramatischer werden. Also wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Was heißt das für die Organisationen, aber auch für die Produkte? Und das hat einen Rattenschwanz an Folgethemen bis hin zu Migrationsbewegungen, politischen Verwerfungen. Das wird mehr und mehr als es heute schon der Fall ist, noch in die Organisationen hineinspielen, bis hin, welche Leute kriegt man noch am Arbeitsmarkt. Ja, und dass jede, ja, ich glaube, dass das Thema, welche Verantwortung muss man als Organisation dafür übernehmen, dass das noch viel klarer wird. Und man hat das heute schon in so Begrifflichkeiten wie ESG. Aber das ist ja mehr, es ist zwar ja schon, es ist ein bisschen verbindlich, aber in Wahrheit ein Randthema. Aber ich glaube, dass das mehr und mehr ins Zentrum rücken wird. Naja, Digitalisierung, ich glaube, das, was wir bis jetzt von Digitalisierung gesehen haben, war Peanuts.
Glaube ich auch.
Das wird auch noch dramatisch. Ich glaube, dass die meisten kämpfen jetzt noch mit der Digitalisierung, wie wir sie vor 5 Jahren uns vorgestellt haben. Aber die KI, also ich persönlich versuche mich auch ein bisschen da vorweg zu ducken, was es bewirken wird. Aber gefühlt wird das eine richtige Revolution werden. Und der Führungsaspekt, also neben der technischen Digitalisierungsaspekt ist es natürlich auch das Führungsthema, die dadurch wachsenden Ängste in der Belegschaft, damit umzugehen. Das ist ein dramatisches organisationssoziologisches Thema.
Jetzt haben wir ein bisschen
das wird
apokalyptische Szenarien, wo ich dann sagen würde, ja, da müssen keine Führungskräfte sein.
Im Grunde meines Herzens glaube ich schon, dass es nicht wesentlich mehr ist als ein Tool, die KI, aber halt schon ziemlich kräftig ist. Ja. Und eines, das halt nicht mehr so leicht zu steuern ist, also in der KI, in der Natur der KI auch ist, dass man sich eben so weltweit eines Wissenspools bedient, bis hin zu dem Thema, was ist mit organisatorischem Wissen? Das ist ja wieder weniger und weniger wert, je besser zugänglich es ist auch. Ne? Also wird interessant, was werden die Rollen von Managern sein auch. Ich glaube, dass die Management-Ebene eine der ersten sein wird, die eine KI ersetzen wird. Nicht die Handwerker am Fließband, sondern die Organisatoren dazwischen. Weil das kann die KI gut. KI kann nicht das Dach decken, aber sie kann es berechnen. Also ich glaube, dass auch manche in der Management-Ebene, so in der mittleren Ebene, auch unter Erklärungsdruck kommen würden. Was ist in ihrer Leistung gerade auch noch?
Ja, ich würde trotzdem noch mal ganz gerne so ein, also aus diesen ganzen Szenarien, die wir gerade aufgezählt haben, noch mal so ein bisschen auch den Führungskräften Hoffnung geben. Was können sie denn selber heute schon tun, damit sie das irgendwo aufpuffern können und dass sie nicht so hart fallen? Ich glaube, du hattest zumindest gesagt, wir sollen auf jeden Fall die Bereitschaft zum Lernen absolut erhöhen. Wir müssen Dinge ausprobieren, experimentieren. Also schnell mal ein Experiment machen und uns trauen. Also auch mal neue Wege zu gehen. Und ja, also wirklich auch dranbleiben und sich selber immer wieder weiterbilden. Und vor allen Dingen die Führung nicht als eine Heldentat zu sehen und nicht als den einzigen Held, der als Einzelkämpfer vorangeht, sondern wirklich diese Schwarmintelligenz, dieses Teilen des Wissens, dieses Zusammenbringen, dass das ein ganz wesentlicher Teil ist, um sich, sagen wir mal, zu wappnen und um nicht allein dazustehen. Oder wie wir es sehen.
Und ich würde ergänzen wollen noch, also kann alles komplett unterstreichen. Und ich würde sogar noch ergänzen, dass die Führungskraft sich dann legitimiert, wenn sie echte Beziehungen aufbauen kann. Ich glaube, das wird eine der Kernaufgaben sein. Also die logischen Ängste, die entstehen werden oder jetzt auch schon da sind, durch die Fähigkeit, wirklich persönliche Beziehungen auch zu Mitarbeiterinnen auch aufzubauen, das können nicht so viele, auch heute nicht. Und das muss aber noch viel besser werden. Also das Soziale führen, also wirklich mit Menschen umgehen, mit deren Ängsten umgehen, Lösungen gemeinsam zu entwickeln, auch da effizient und konstruktiv zu sein, trotz der Schwierigkeiten, das schafft man nur mehr, wenn ich also wirklich einen Zugang zu Menschen finde, einen ehrlichen Dialog aufbauen kann. Das muss sozusagen jetzt noch viel mehr verstärkt werden, on top zu den ganzen organisatorischen und strukturellen Fähigkeiten, die man als Führungskraft natürlich braucht. Ja, das wird nach wie vor so sein.
Wunderbar. So, jetzt schließe ich nochmal den Kreis zu dem Change Labor. Also da kann man ja viele von diesen Themen bei euch experimentieren, eigene Themen einbringen, wie einem Labor Dinge ausprobieren, vielleicht auch gleich in die Organisation zu nehmen. Das startet jetzt im September und deswegen wollen wir das gerne nochmal also auch an euch, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bringen. Sag uns einfach noch ein paar Eckdaten und dann kommen wir auch gleich zum Ende schon.
Ja, changelabor.at kann man es gut nachvollziehen. Ja, wir haben versucht, alles das eigentlich, was wir jetzt diskutiert haben, also welche Herausforderungen an sowohl Führungskräfte als auch auf diese Gestaltung von Veränderungen, für Change Verantwortliche, das sind sehr oft Führungskräfte, in so eine experimentelle, iterativ vorgehende Methode auch zu gießen. Und wir haben eine darauf auch die Lernarchitektur abgebildet, die so genau diesem experimentellen Charakter auch Rechnung trägt. Also ein starker Wechsel von Präsenzmodulen, Online-Learning, Selbstlernen, Peergruppenarbeiten. Man arbeitet mit realen Case-Studies. Und es ist ein bisschen diesem Chaos, das in Change-Projekten herrscht, nachempfunden. Da haben wir jetzt schon recht gute, interessante Rückmeldungen bekommen, dass man sagt, ja, das ist real. Ja, das ist ein reales Projekt, kein theoretischer Lehrgang. Ja, wir sind da recht zuversichtlich, dass wir da so diese Erwartungen, die es da auch schon gibt, ganz gut abfangen können. Startet im September. Der ein oder andere Platz, wenn ich eine Werbeeinschaltung machen kann, ist noch vorhanden. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich einen Lehrgang in Deutschland starten.
Genau. Gut, dann Thomas, deine Kontakte auch zu dem Change Labor werden wir in den Shownotes verlinken, sodass diejenigen, die noch nachfragen möchten, sich mit dir in Verbindung setzen können. Ja, du ein großes, großes Dankeschön, dass du deine Zeit im Sommer mit mir hier verbracht hast. Aber sag nochmal, was lässt dich morgens aus dem Bett hüpfen? Was motiviert dich richtig? Weil wenn wir so das Szenario anschauen, dann hört sich das so ein bisschen traurig an. Aber was gibt dir morgens wirklich so den Schwung, loszustarten? Das Szenario anschauen.
Eine lustige Bürosituation. Ich glaube, wenn es langweilig wäre, würde ich länger im Bett liegen bleiben. Aber wir haben eine sehr witzige, wir haben auch nette Kooperationspartner mit Brains and Games. Und das ist einfach eine nette Kooperation. Und ich denke mir so, in meinem Alter wird das halt schon sehr wichtig auch, dass man sagt, es macht Spaß, ich bin nicht alleine, es ist ein interessanter Austausch. Wir haben auch recht viel Konflikte, muss man auch sagen, aber die laufen alle sehr konstruktiv ab. Und das ist schon wichtig.
Ja, auch, dass also man auch sich da das ehrliche Beziehung, tragfähige Beziehung, also auch das ist etwas, was dich selber motiviert.
Fall. Du. Jeden Fall, ja.
Danke für deine Zeit, für deine Insights, für dieses spannende Thema, das ganz oft, also aus meiner Sicht auch ein größeres Forum braucht. Also wirklich hinzuschauen und zu sagen, ja, wenn wir Projekte als Change führen, dann kann es sein, dass es wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und bitte, liebe Führungskräfte, unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead
gerne
in New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.